Willkommen zurück zum zweiten Teil vom MT5 Podcast. Hier soll es jetzt um die neuen Missionen bzw. die gespoilerten Regeln für die neuen Missionen gehen. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch mitbekommen hat, aber Simon bzw. Michael Chenal und Fabio Curry haben ein paar Regeln bzw. Missionen für das 1.5 Update veröffentlicht. Die Missionen scheinen relativ fest schon zu sein. Also die Regeln in den Missionen scheinen schon relativ fest zu sein. Die sollen wohl auch deutlich vorm Jahreswechsel kommen. Und zum Jahreswechsel dann, beziehungsweise ich glaube direkt im Januar, sollen dann die neuen Version 1.5 Regeln kommen. Das heißt, da wird es irgendwie fraktionsspezifisch eventuell Updates geben. Da wird es in den Grundregeln wird eventuell ein bisschen was verändert. Da hält sich Simon aber sehr bedeckt aktuell, da wissen wir noch nichts, aber die Missionen sind eben erstmal veröffentlicht. Sie sehen auch schon relativ fertig aus. Ich möchte es jetzt gerne so gliedern, dass ich zuerst die Mission vorstelle, kurz die Regeländerungen vorstelle und dann in der zweiten Hälfte dieses Podcasts in die Diskussion gehe, beziehungsweise in die Diskussion einfach mal Überlegungen anstelle, inwiefern diese Änderungen das Listbuilding bzw. vielleicht auch das Meta beeinflussen werden. Ich fange mal an mit der zuerst gespoilerten Mission, und zwar ist das Winds of Winter. Sie ist jetzt schon aktuell witzig zu spielen, aber für ein Turnier absolut ungeeignet aufgrund der Zufälligkeit. Was wurde jetzt im neuen Winds of Winter geändert? Jeder Spieler zieht nun 5 Karten aus dem Secret Mission Deck oder aus diesem zufälligen Missionsziel Deck und wählt dann zu Beginn jeder Runde, also ab Runde 2, immer eine aus, die verdeckt hingelegt wird, die er dann in dieser Runde erfüllen kann. Also es ist nicht mehr so, dass man 2 auf der Hand hat und dann mal gucken muss, welche man jetzt schafft, sondern man kann tatsächlich ein bisschen planen, okay, in dieser Runde werde ich diese Mission schaffen, legt die hin und sorgt eben auch dafür, dass man nicht zum Beispiel in Runde 2 schon, weil man gut gezogen hat, 3 Missionen abhakt und dann das Spiel in Runde 2 gewinnt, weil man einfach so viele Punkte gemacht hat. Das wird damit auch verhindert. Zusätzlich gibt es weiterhin diese offene Mission, das heißt, es wird ab Runde 2 wieder eine Mission offen hingelegt als Open Mission, die dann beide Spieler erfüllen können. Es hat sich noch geändert, wie man die Missionen oder die Missionsziele einnimmt, dass man die komplett überlappen muss, dass die jetzt contestet werden können, wenn eine Einheit mit mehr Rängen dran steht, also engaged ist. Ja. Und dass man den Effekt des Diplomatiefeldes auf dem Taktikboard ersetzen kann mit einem Condition-Token legen und die geheime Mission wechseln. Das heißt, man kann die Mission, die man ausgelegt hat, zurückziehen und dafür eine andere Mission aus der Hand als geheime Mission auswählen, die man dann erfüllt in dieser Runde. So. Nichts Spannendes so wirklich. Ich finde, dass man diese 5 Missionen zieht, das ist immer noch extrem zufällig, denn es ist schon unfair, es ist ungleich, der Schwierigkeitsgrad und die Victory Points sind ungleich verteilt, wenn meinetwegen jemand die Karte zieht, dass er eine Infanterieeinheit in die gegnerische Deployment Zone bringen muss und so Sachen oder einen Rear Charge schaffen muss oder was auch immer. Und der andere kriegt vielleicht die Karten mit, lassen NCU aussetzen und kriegt dafür Punkte, nimm Feld X und Y auf dem Taktikboard ein und bekommen dafür Punkte, wirf Token auf den Gegner und bekommen dafür Punkte. Also in meinen Augen hat sich diese Zufälligkeit, dieser Zufallsfaktor dieser Mission nicht geändert, das ist immer noch unglaublich, oder es kann unglaublich unfair sein, abhängig von den gezogenen Karten. Allerdings hat sich die Geschwindigkeit, mit der man Punkte sammeln kann, reduziert. Das heißt, das Spiel geht einfach mal länger. Genau. Mit was mache ich weiter? Genau. Ich mache mit Feast for Crows weiter. Feast for Crows wurde in meinen Augen komplett geändert. Also das hat überhaupt nichts mehr mit dem aktuellen Feast for Crows zu tun, wo man Victory Points auf Units sammelt in Abhängigkeit der verpatzten Moraltests. In meinen Augen ist Feast for Crows jetzt einfach nur ein anderes Dance with Dragons geworden. Das heißt, es werden zwei Leichenhaufen in der Mitte des Feldes, 6 Zoll vom Rand entfernt, platziert. Und dort drinnen liegt ein ja, Missionsziel-Token. Also der Missionsziel-Token ist 6 Zoll vom Rand entfernt. Sobald man mit einer Einheit oder sobald das Base diesen Missionsziel-Token berührt, nimmt man das auf, ähnlich wie in Dance of Dragons. Und sobald diese Einheit einen Paniktest verpatzt oder zerstört wird, lässt man den Token fallen, beziehungsweise übergibt ihn an eine andere gegnerische Einheit, die auf dem Leichenhaufen steht. Ja, unspektakulär. Jetzt eben, wie gesagt, Dance with Dragons mit Leichenhaufen und ohne besondere Effekte. Dass neue Leichenhaufen platziert werden, sobald eine Infanterie-Unit stirbt, ist weiterhin ein Effekt. Allerdings kann der Spieler, dessen Einheit zerstört wurde, den Leichenhaufen platzieren, und zwar in Long Range. Also der Leichenhaufen muss komplett in Long Range zu dieser Unit sein. Und in diesem Leichenhaufen wird dann ebenfalls ein Victory Marker, ein Victory Point platziert. Was natürlich heißt, wenn zum Beispiel eine eigene Einheit in der Mitte des Spielfeldes getötet wird, hat man dann einfach mal am Rand seiner Aufstellungszone, also 12 Zoll entfernt, ein Missionsziel liegen, was man einnehmen kann. Das ist unglaublich praktisch, wie ich finde. Also, ja, das ist echt praktisch. Es ist begrenzt auf maximal zwei zusätzliche Leichenhaufen. Also, sobald die Gesamtanzahl an Leichenhaufen 4 beträgt, werden keine neuen Leichenhaufen mit Victory Points oder mit Missionsziel generiert. Der Commander gibt einen zusätzlichen Victory Point, wenn er auf einem Missionsziel steht. Also wie bei Dance of Dragons. Jo. Das war's zu Feast for Crows. Also wie gesagt, Feast for Crows ist jetzt ein Dance with Dragons mit Leichenhaufen. Dann kommen wir zu A Clash of Kings. Clash of Kings sieht noch genauso aus wie jetzt. Das heißt, man hat die drei Missionszielmarker in der Mitte liegen. Was hat sich geändert? Zum einen geben diese Marker nur noch einen Victory Point. Also auch der in der Mitte gibt nur noch einen Victory Point. Es ist immer noch so, dass man nur zwei Einheiten aufstellen darf. Allerdings haben sich die Aufstellungszonen verändert. Man hat nicht mehr diese, naja. Ja, man hat nicht nur die Ecken, in denen man aufstellen kann, sondern man hat eine 12 Zoll tiefe Aufstellungszone. Und man muss nicht mehr den Commander aufstellen. Und es gibt auch keinen Proxy-Commander. Es gibt auch keine plus 2 Victory Points für das Zerstören des Commanders. So, genau. Die Reserven gibt es noch, die kommen auch ab Runde 2 rein und dann hat man die Wahl. Man kann entweder die wie vorher oder wie aktuell über die Seite reinbringen, über eine Flanke, wenn man das entsprechende Missionsziel kontrolliert. Dann zählt das Ganze, oder man beginnt einen Turn und in diesem Turn platziert man eine Einheit aus der Reserve. Wenn man die Einheit in der Flanke platziert, wird sie mit einem Activation-Marker platziert, also zählt sie als aktiviert. Wenn man sie aber in der eigenen Aufstellungszone platziert, dann zählt sie nicht als aktiviert. Das heißt, man kann sie dann in der zweiten Runde noch aktivieren. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass zum Beispiel eine Armee, die sowieso schon 8 Aktivierungen hat, sich entscheiden kann, ob sie entweder 8 Turns hat, also 8 mal dran ist, indem sie nämlich die beiden Units, die schon stehen, aktiviert und dann die anderen sechs Units über die Flanke reinbringt. Oder sie könnte die sechs Units von hinten reinbringen, was dazu führt, dass sie auch erstmal acht Activations hat, weil diese Units, die von hinten reingekommen sind in die Aufstellungszone, aber als nicht aktiviert zählen, hätte man dann nochmal zusätzliche sechs Aktivierungen. Das heißt, wenn ein Gegner ebenfalls acht Aktivierungen hat und von hinten reinkommt, und von der Seite reinkommt, übertrumpft man ihn um insgesamt sechs Aktivierungen. Das heißt, das von der Seite reinkommen ist plötzlich gar nicht mehr so attraktiv. Zumal man natürlich mit einer Einheit, die von hinten aufgestellt wird, auch noch marschieren kann. Das heißt, man hat sowieso die Möglichkeit, bis zur Mitte vorzurücken. Das heißt, der einzige Vorteil, den dieses von der Flanke kommen hat, wäre, sich in die gegnerische Deployment Zone oder in die gegnerische Hälfte zu stellen. Was natürlich absoluter Quatsch ist, wenn der Gegner sich einfach in der Deployment Zone aufstellt und seine Reserve dort reinbringt und dann eure Einheit, die ihr in der gegnerischen Hälfte hingestellt habt, über den Haufen chargt. Also, keine Ahnung, das klingt noch nicht so richtig sinnvoll. Ja, weiter zum Scoren. Also man nimmt die Objectives ein, indem man sie komplett überlappt. Das heißt, das Unit Tray muss diesen 40 mm Objective Marker komplett bedecken. Contesten funktioniert so, wie gerade eben schon bei Winds of Winter angesprochen. Sobald eine Einheit mit mehr Rängen engaged ist, zählt das Objective als contested und ja, man scoret eben keine Punkte. Und sobald man auch nur etwas vom Objective runterrückt, also es nicht mehr komplett überlappt, zählt es auch nicht mehr als gehalten. Das heißt, wenn man zum Beispiel zu 100% engaged ist mit einem Gegner, mit einer Einheit Flayed Man oder was auch immer, und möchte gerne auf 50% shiften, damit noch eine andere befreundete Einheit unterstützen kann beim Kampf, rutscht man automatisch, zumindest teilweise, vom Objective Marker runter und je nachdem, wie man steht natürlich, ne, und verliert ihn damit. Also das ist, ja, kann fies sein, muss man genau überlegen, wie man was macht. Und auch hier bekommt man durch den Commander einen zusätzlichen Victory Point. So, kommen wir zur letzten Mission. Das wäre A Game of Thrones. Game of Thrones ist weitestgehend gleich geblieben. Das heißt, man hat immer noch 6 Zoll Aufstellungszone. Man hat einen Marker in der Mitte und kann die anderen 4 Marker frei platzieren. Also abwechselnd natürlich. Was jetzt der Unterschied ist, ist, dass der mittlere Marker automatisch das oder die Karte hat. Plus ein Victory Point, also damit 2 Victory Points. Dafür wird aber ein Paniktest fällig mit minus 2. Das ist in meinen Augen auch somit die mächtigste Karte, weil man damit, wenn man die hält und die in der eigenen Zone liegen würde oder auf der eigenen Hälfte liegen würde, kann man damit relativ sicher sehr schnell viele Victory Points kumulieren und damit das Spiel schnell gewinnen. Darum ist es äußerst sinnvoll, dass diese Karte in der Mitte liegt. Ansonsten sind die Regeln fürs Kontrollieren der Missionsziele auch, ja, wie vorher schon mal erwähnt, wie bei Clash of Kings. Man muss sie vollständig überdecken, also die Missionszielmarker vollständig überdecken. Und sobald man engaged ist mit einer Einheit, die mehr Ränge hat, zählt dieser Objective Token als contested. Ja. Was gibt es dazu noch zu sagen? Erstmal nicht so viel. Ich würde jetzt einfach allgemein über diese Missionsregeln, diese Änderung sprechen wollen. Ich fange mal an mit dem Contesten. Es ist so, dass zum Beispiel Kavallerie-Units nur 2 Ränge haben. Das heißt, sobald eine Kavallerie-Unit einen Objective besetzt und von einer Infanterie-Unit gecharged wird oder engaged wird, egal wie stark diese Infanterie-Unit ist, hält die Cavalry-Unit den Marker nicht mehr und generiert keine Victory Points. Solo-Units, also Scorpions, Wölfe, Riesen, zählen, als hätten sie einen Rang. Das heißt, egal was dort engaged ist, solange wie es keine andere Solo-Unit ist, also alles ab zwei Rängen, auch Kavallerie, contestet das Missionsziel. Ja, das heißt, es sind inzwischen Infanterie-Units gefordert, Missionsziele sicher zu halten. Und es ist auch, also man muss die Einheiten nicht mehr auf Krampf am Leben halten, sondern es ist wichtig, dass die Infanterie-Einheiten auf den Missionszielen nach Möglichkeit mit vollen Rängen stehen bleiben. Also Ränge verlieren ist ungünstig, ist äußerst ungünstig, weil man damit dann auch die Missionsziele nicht verliert, aber keine Punkte generiert. Der Gegner generiert ja immerhin dann auch keine Punkte, wenn er nur dran steht. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass vor allem Flayed-Men massiv genervt werden. Aktuell ist es so, dass Flayed-Men extrem stark sind. Im Game of Thrones zum Beispiel das dritte Objective, also das mittlere Objective, das Objective, was einem den Vorteil gegenüber dem Gegner bringt, einzunehmen und zu halten. Vor allem in Lannister-Listen mit dem High Sparrow ist diese Unit Flayed-Men natürlich unglaublich widerstandsfähig. Weil insgesamt Kavallerie ist extrem schnell auf Missionszielen, hält diese und hält oft auch lange genug aus, um gut Punkte zu machen und um damit einen entscheidenden Vorteil bei den Siegpunkten zu haben. So, das fällt jetzt flach. Das heißt, die Flayed-Men-Unit kann sich gerne vorne auf irgendein wichtiges Objekt stellen. Sie wird damit aber keine Punkte generieren. Und eine 10-Punkte-Unit, die einfach nur auf einem Objective sitzt und keinen Vorteil bringt, ist Quatsch, ist keine 10 Punkte wert. Das heißt, ich empfinde das als massiven Nerf für die Kavallerie insgesamt. Also die Kavallerie wird damit schlechter, also nicht, weil sie an sich schlechter wird, sondern einfach, weil ihr Nutzen auf dem Spielfeld sinkt. Und Flayed Men, die eben ja, Panzer waren, die sich auf dem Objective setzen und dann dort bleiben, werden besonders abgeschwächt. Das heißt, Kavallerie, die aktuell primär zum Chargen da war, Knights of Castle Rock, dann auch die neuen Tully Cavaliers, sind natürlich immer noch gut, weil sie genug Punch mitbringen, um einem Gegner massiv Schaden zuzufügen. Das heißt, das sind die Einheiten, die dem Gegner mindestens einen Rang auf dem Objective abnehmen, damit ihr dann das Objective mit einer Infanterie-Unit zum Beispiel contesten könnt oder direkt zwei Ränge abzunehmen, um dann die Infanterie-Unit, die nur noch auf einem Rang ist, mit eurer Kavallerie-Unit zu contesten. Ja, aber alles in allem finde ich, Kavallerie wird hier eingebremst. Ja, so, das nächste ist das vollständige Überlappen der Objective-Tokens. Oft war es ja sinnvoll, dass man Objective-Token nur naja, angekratzt hat, um dann vielleicht sich noch mit einer anderen Einheit draufzustellen. Und dann konnte selbst eine Einheit zerstört werden, man hat es mit der anderen Einheit noch gehalten. Beziehungsweise man musste auch nicht so weit zum Gegner rüber, da das 40 mm sind, ich glaube, ja, 40 mm sind die Objective Token, konnte man entsprechend 39 mm Abstand halten. Das geht jetzt nicht mehr, man muss komplett rüber, ist dem Gegner damit 1,5 Zoll näher und wird entsprechend auch eher gecharged. Ja, das ist ungünstig für den, der die Missionsziele hält. Also alles in allem wird es deutlich schwieriger, Missionsziele zu halten. Durch das Umkämpfen generiert man auch nicht mehr so viele Siegpunkte. Das heißt, die Spiele gehen länger. Aktuell ist es so, dass die Spiele in der Regel in Zug, ja, ich würde sagen, maximal 4 beendet sind, weil dann genug Siegpunkte kumuliert wurden. Mit dieser Contest-Mechanik wird es darauf hinauslaufen, dass die Spiele länger gehen. Das heißt, man muss über die Missionsziele länger Punkte generieren, muss also länger draufbleiben, weil die eben auch ab und zu contestet werden. Was dann wieder dazu führt, dass es mehr Punkte durch das Zerstören von Einheiten gibt und dass das Zerstören von Einheiten wichtiger wird. Also das ist jetzt einfach meine Prophezeiung. Je länger das Spiel dauert, umso mehr Zerstörung gibt es. Und damit wird auch der Schadensoutput von Units wichtiger und Heilfunktion oder Heilung wird wichtiger, ein Spiel lange durchzuhalten. Es könnte eventuell echt blöd für ja, Starks werden, die eher auf extrem Aggressivität setzen und dem Gegner eins drüber ziehen wollen und deren Units aber langsam sich abnutzen, weil mit abgenutzten Units halt man keine Missionsziele mehr und ist halt auch fraglich, ob dann nach Runde 4 noch so viel übrig ist. Ja, das wird schwierig. Andererseits ist es auch so, dass Einheiten, also was heißt andererseits? Es ist so, dass jetzt die schnellen Armeen nicht mehr so viele Vorteile haben. Es war bisher so, dass man mit schnellen Armeen sich auf die Missionsziele gesetzt hat, Runde 2 und 3 relativ sicher die Punkte bekommen hat und sich dann gefreut hat, dass man durch diesen Vorsprung dann auch gern ein, zwei Missionsziele verlieren konnte und das Spiel dennoch gewonnen hat. Das wäre natürlich massiv zum Nachteil zum Beispiel von Baratheons. Ist jetzt damit ausgeglichen. Das heißt, diese Mechanik auch der Baratheons, dass man recht stabil ist und wenn man Schaden bekommt, aber einiges an Schaden zurückgibt, hilft unglaublich beim Besetzen von Missionszielen. Genauso Lannister Supremacy. Dort auf einem Missionsziel sitzen mit vollen Rängen, man wird meinetwegen gecharged, verliert den Rang, durch Lannister Supremacy verliert der Gegner aber auch einen Rang, führt dazu, dass das Objective nicht contested wird. Das ist äußerst gut. Das heißt, die Armeen werden sich wahrscheinlich mehr von diesen mobilen Armeen mit viel Kavallerie oder mit eher leichten, schnellen Einheiten zu, ich würde sagen, defensiven Schlachtlinien entwickeln. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, wenn man sowas wie Sworn Shields drin hat, mehr Lannister Guards, nicht nur ein oder zwei Units, sondern vielleicht tatsächlich wieder drei oder gar vier Units. Die Baratheons mit ihren Wardens, Bombe, die stehen dann einfach auf dem Objective, beziehungsweise wenn ein Gegner auf dem Objective steht, laufen die eben an den Gegner ran und hauen den runter, sodass es contesten und dann irgendwann eben auch einnehmen. Also ich finde die Mechanik sehr angenehm, da die Spiele damit länger dauern und man länger taktieren kann. Man wird am Anfang des Spiels nicht so stark unter Druck gesetzt. Man muss nicht mehr kamikaze-mäßig sich auf ein Missionsziel setzen, einmal Prügel aushalten, Punkte generieren und dann, also ja, ich finde es diese Mechanik deutlich besser. So, was gibt es noch? Genau. Genau, dass Commander in einigen Missionen, also Field Commander in einigen Missionen, zusätzliche Punkte bringen, stärkt natürlich wieder Field Commander. Das heißt, Field Commander werden immer attraktiver. Field Commander haben jetzt es gab ja den Nachteil bei Field Commandern im Clash of Kings, dass sie einfach mal plus zwei Victory Points gaben. Das wurde komplett rausgenommen. Das heißt, es wird auch, ja, es ist vollkommen legal, nicht nur legal, sondern es ist auch sinnvoll, Field Commander in Clash of Kings zu spielen inzwischen. Man wird dafür nicht mehr bestraft. Ganz im Gegenteil, man wird dafür bestraft, beziehungsweise man bekommt keinen Bonus, wenn man NCU Commander spielt. Das heißt, dass Simon definitiv mitbekommen hat, dass NCU Commander und die damit gegebene freie oder kostenlose Aktivierung sehr stark ist. Ja, das wird sich, wie gesagt, Simon möchte, denke ich, Feld Commander stärken und möchte die öfter sehen. Was haben wir denn noch für Änderungen, die sich auswirken können? Genau. Und zwar Feast for Crows, dass man in Feast for Crows nicht mehr die Victory Points abhängig von der Anzahl der gescheiterten Moraltests stackt, finde ich, ist extrem extrem stark. Also es ist eine extreme Veränderung. Feast for Crows war immer die Lannister-Mission, weil Lannister sicher ihren Moralwert oder ihren Paniktest bestehen können und mit Cersei und ihren Karten natürlich dafür sorgen können, dass die Gegner die Paniktests versauen, beziehungsweise hatten auch Karten, die Moraltests auslösen. Ja, Paid Mutinity, sage ich da nur. Und konnten somit beim Gegner relativ viele Victory Points kumulieren. Das geht nicht mehr. Jetzt ist es wichtiger, A, moral stabil zu sein, damit man auf dem Missionsziel keinen Panik- oder Moraltest, also Paniktest versaut. Das ist wichtig. Andererseits ist es aber in meinen Augen auch sehr wichtig, dass man mehr Aktivierung hat als der Gegner, was zum Beispiel den Starks wieder massive Vorteile bringt mit ihren Wölfen, wenn die dann mit neuen Aktivierungen rumrennen. Denn man muss irgendwann dieses Missionsziel einnehmen. Das kann damit nicht wegrennen wie bei Dance of Dragons. Das heißt, man muss dort stehen bleiben. Und wenn man dann noch am Ende des Spiels, nachdem die eigenen Aktivierungen durch sind, meinetwegen von zwei Units gecharged wird und noch zwei Paniktests machen muss, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man den Marker abgeben muss an einen der Gegner, die gerade gecharged haben, relativ hoch. Und da man selber dann keine Aktivierung mehr hat, punktet der Gegner. Das heißt, viele Aktivierungen haben, mehr als der Gegner, ist in dieser Mission besonders wichtig. Das gleiche gilt auch, ja, beziehungsweise das gleiche gilt inzwischen auch in allen anderen Missionen. Vielleicht nicht zu so einem großen Grad, da man bei den anderen Missionen nur den Vorteil hat, dass man damit das Missionsziel besser contestet. In Feast for Crows ist es eben wirklich so, dass wenn man dann die Überhangaktivierung hat und noch Paniktests reindrückt, der Gegner das versaut, nimmt man nicht nur dem Gegner den Victory Point weg, sondern man kriegt selber noch einen Victory Point. Also ich finde die Änderung wirklich gut. So, gibt es dann noch was zu? Könnt ihr jetzt noch, ja gut, mache ich. Und zwar gibt es noch gespoilerte Änderungen, was die Victory Points, also Victory Through Combat angeht. Man bekommt ja normalerweise für jede zerstörte Einheit Victory Points, genau einen. Ausgenommen waren da bisher 0-Punkte-Einheiten, was meines Wissens nach nur die Wölfe waren. Also die Wölfe der Starks und Ghost der Night's Watch gaben, wenn man sie zerstört hat, 0 Punkte. Nicht, weil sie insignificant als Sonderregel hatten, sondern einfach, weil es im Regelbuch so stand. Jetzt ist das rausgefallen. Das heißt, nach aktuellem Kenntnisstand generieren Wölfe Victory Points, also genau einen Victory Point. Es ist fraglich, ob das so bleibt, beziehungsweise ob dann nicht einfach das Profil der Wölfe geupdatet wird, dass die Wölfe dann einfach insignificant als Sonderregel haben. Weiß es nicht. Es könnte aber auch sein, analog zu den Feldkommandeuren bzw. NCU-Commanders, die genervt wurden, dass Simon denkt oder erkannt hat, dass solche günstigen Aktivierungen und ein Wolf kostet in der Regel umgerechnet etwa 0,5 bis 1 Punkt, dass solche günstigen Aktivierungen sehr stark sind. Nicht nur, weil es eine Aktivierung ist, sondern weil Wölfe auch Trigger für gewisse Karten sind, weil Wölfe Opferaktivierungen sind, also wirklich Aktivierungen oder Units, die man ohne eigenen Nachteil opfern kann, in den Weg schieben kann, damit eine eigene Unit nicht gecharged wird, wie auch immer, und damit dem Gegner massiv schaden könnte, ohne selber irgendwelche Nachteile davon zu haben. Das könnte jetzt geändert werden. Also ich denke, nee, ich will nicht spekulieren. Also aktuell ist der Stand, sie werden einen Siegpunkt wert. Was Simon noch macht, ob es da irgendwelche Updates gibt, kann man nicht sagen. So. Wie werden sich denn diese Regeländerungen oder Missionsanpassungen insgesamt auf das Spiel oder das Meta, das sogenannte Meta, auswirken? Ich fange mal mit der am weitesten entfernten Fraktion an, nämlich den Targaryens. Die Targaryens werden nur mit Kavallerie kommen. Das heißt, das Starter-Set wird nur Kavallerie enthalten. So, es wurde nur schon gespoilert, dass zum Beispiel die Veteranen extrem stark sind, das heißt einen extremen Schadensoutput haben. Und es ist anzunehmen, dass die günstigeren Kavallerieeinheiten nur 5 Punkte kosten, die in der Starterbox sind. Kavallerie mit 6er Moral und 6er Bewegung für 5 Punkte. Ja. Das wird, also würde man jetzt auf jetzt im Stand des Spiels, würde man sagen, okay, das ist die Einheit schlechthin, die nimmt Missionsziele ein, die macht die Punkte, die gewinnt die Spiele einfach, weil sie so schnell auf dem Missionsziel ist. Ich denke, diese Regeländerung oder die Regeln der Targaryens wurden geschrieben mit genau diesen Missionsregeln im Hinterkopf. Denn damit wirkt dann wieder alles extrem ausgeglichen. Das heißt, schnelle Kavallerie kann nicht mehr oder kann schon Missionsziele besetzen, wird aber sofort contestet und hat also nichts mehr davon, Missionsziele schnell zu besetzen. Kavallerie ist kein Missionsziel-Grabber mehr, sondern Kavallerie ist jetzt ein Damage-Dealer geworden. Oder die Aufgabe, die Rolle auf dem Schlachtfeld hat sich verändert. Das heißt, es ist nicht mehr so wichtig, wer hat zuerst das Missionsziel oder wer hat die meisten Kavallerieeinheiten und schnappt sich zuerst die wichtigen Objectives, sondern es geht wirklich darum, wer hat den längsten Atem, wer kriegt als erstes seine stabile Infanterieeinheit auf ein Missionsziel und wer hält es durch, diese Einheit übers Spiel oder über die Runden bei einer hohen Anzahl an Rängen zu halten, um Punkte zu generieren. Das heißt, auch diese Lannister-Listen, die gerade für so stark empfunden werden mit vielen Kavallerieeinheiten, wird es so nicht mehr geben. Also, die wird es schon noch geben, sie werden nur keine Vorteile bringen. Man muss inzwischen auf mehr Aktivierungen setzen. Das heißt, es ist von Vorteil, mehr Aktivierungen in die Armeen einzubauen, was sich dann natürlich mit teuren Kavallerieeinheiten beißt. Und die Kavallerieeinheiten werden einfach nicht mehr so viel Nutzen haben. Knights of Castle Rock vielleicht, um irgendjemanden von der Missionsziel runterzubomben, genauso wie die Tully Cavaliers, aber zum Halten eben nicht mehr. Das heißt, es wird ein Umdenken stattfinden und stattfinden müssen, um diese Missionen erfolgreich spielen zu können. Das nächste ist dann natürlich diese Moralimmunität, beziehungsweise das Triggern von Paniktests auf Missionszielen für Dance of Dragons und Feast for Crows. Es wird dann zukünftig sehr wichtig sein, dass man relativ zuverlässig den Gegner Paniktests verpatzen lässt. Entweder indem man zum Beispiel Wishes hat, indem man Paniktoken austeilt oder irgendwelche Sonderfertigkeiten hat. Das heißt, eine Armee, wie meinetwegen die Baratheons, die nirgendwo Wishes haben, können Probleme bekommen. Andererseits bekommen natürlich solche Armeen mit guter Moral dann wieder in diesen Missionen Vorteile, weil sie einfach die Missionsziele nicht fallen lassen. Ja, das heißt, es wird in Zukunft noch schwieriger, seine zwei Armeelisten für die Turniere zu entwickeln. Also man kann und man wird die Armeelisten, denke ich, nicht mehr auf die Gegner auslegen können, sondern man muss die Armeelisten auf die Mission ausrichten. Da es ja auch so kommen wird, dass die Missionen zufällig bekannt gegeben werden. Also, das hatte Michael Schnall schon mal in einem Interview gesagt. Eigentlich soll man vor einem Turnier gar nicht wissen, welche Missionen gespielt werden. Sondern es soll auf dem Turnier zufällig ermittelt werden, dass meinetwegen Feast for Crows gespielt wird, dass Dance of Dragons gespielt wird, dass Game of Thrones gespielt wird. Sodass sich niemand wirklich ganz speziell auf den Missionspool vorbereiten kann, sondern dass man sich auf alles vorbereiten muss. Und da es dann eben diese beiden Parteien gibt. Einmal dieses, du musst ein Missionsziel halten und musst auf vielen Rängen bleiben, damit es der Gegner nicht contestet. Das ist die eine Version. Und die andere Version ist, du musst auf dem Missionsziel bleiben und darfst deinen Paniktest nicht verpassen. Das ist die andere Version. Das erfordert zwei verschiedene, also in meinen Augen verschiedene Armeekonzepte. Einmal mit guter Moral oder irgendwas, was die Moraltests automatisch bestehen lässt. Auf der anderen Seite Einheiten, die möglichst stabil sind, viele Ränge haben und wo die Armee möglichst viel Heilungspotenzial hat. Da sehe ich dann zum Beispiel auch wieder die Night's Watch Veteranen massiv im Kommen, weil die A Schaden reflektieren, wenn sie auf einem Missionsziel oder weil sie A Schaden reflektieren und damit den Angreifer schwächen und den Angreifer vielleicht Ränge kosten, sodass dieser nicht mehr so gut contesten kann. Und B, mit ihrer 3 plus Rüstung relativ schwer und langsam Ränge verlieren und gut wieder geheilt werden können. Das heißt, man wird definitiv einen Umschwung in den Armeelisten sehen. Night's Watch wird, denke ich, von Sworn Brothers auf mindestens ein oder zwei Units Veterans gehen. Die Starks werden wahrscheinlich zukünftig Sworn Shields einsetzen und ihre Stalwart Attachments reinpacken. Die Lannisters werden den Anteil an Kavallerie in den Listen, denke ich, stark reduzieren und werden mehr Infanterie mit Guard Captain aufstellen. Flayed Men werden, denke ich, wenn sie bei den aktuellen Punktkosten bleiben, nicht mehr so oft gespielt werden. Ja. Gibt's noch? Genau, ja, das Free Folk. Ich finde, die Missionen sind ein, naja, ein guter Boost. Also ich denke, die Mission Feast for Crows ist ein massiver Boost fürs Free Folk, weil ihre schlechte Moral dort nicht mehr zum Tragen kommt. Durch die günstigen Modelle haben sie normalerweise so, na, 2 bis 3 Aktivierungen mehr als der Gegner und können damit auch die Paniktests bei den beiden Missionszielen reindrücken und damit am Ende der Runde mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sich die Missionsziele sichern. Bei den anderen Missionen hat Free Folk es leicht, die Missionsziele zu contesten, aufgrund der Menge an Infanterie-Units und Anzahl an Aktivierung. Aber hat es, denke ich, extrem schwer, Missionsziele zu halten. Denn wenn sie einmal auf dem Missionsziel stehen, verlieren sie so schnell ein oder zwei Ränge, dass selbst Kavallerieeinheiten problemlos diese Objectives contesten können. Ja, wenn die Spiele länger gehen, könnte es auch teilweise problematisch für das Free Folk sein. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, das Free Folk wird nicht aufgewertet, aber es hat es etwas leichter als bisher, Spiele zu gewinnen, besonders eben auch gegen aggressive Gegner. Haben wir noch eine Fraktion vergessen? Die Baratheons. Genau, die Baratheons. Ich denke, diese Missionen wurden absolut zugunsten von Baratheons geändert. Also, man hat gesehen, dass Baratheons mit der Auslegung die bisherigen Missionen nicht oder nur sehr schwer gewinnen können, weil sie einfach nicht schnell genug auf den Missionszielen sind, weil sie auch keine Bewegungsschenanigans haben, aber dafür aushalten. Und diese neue Methode mit dem Blocken der Missionsziele und Contesten ist halt, ja, wie für Baratheons gemacht. Also ich denke, Baratheons sind dann in dem neuen Missionsumfeld perfekt gebalanced. Mercenaries kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Die Blackguard wird toll sein, alles andere nicht. Also Flayed Men verlieren massiv. Bastard Girls waren nie gut und verlieren noch mehr, weil sie einfach zu leicht Ränge abbauen. Die Cutthroats sind natürlich nett, um in Feast for Crows und Dance with Dragons die Missionsziele zu befreien. Wenn sie aber selber mal was aushalten, also ein Missionsziel besetzen müssen, haben sie ein Problem. Einzig und allein die Blackguard finde ich für diese neuen Arten der Mission sehr gut geeignet, da sie A, sehr stabil sind, wenn sie auf dem ja, wenn sie auf Missionsziel hocken und damit nicht so schnell Ränge abbauen. Und B, einem Angreifer einen Paniktest reindrücken und somit gegebenenfalls einen Modellverlust beim Gegner verursachen, womit er dann schwieriger auf mehr Ränge kommt als die Blackguard-Einheit. Gibt es noch was zu sagen? Ah ja, zur Kavallerie noch. Kavallerie, habe ich schon gesagt, wird insgesamt schwächer. Eine Ausnahme gibt es und das ist Clash of Kings. Da die Einheiten von hinten in der eigenen Aufstellungszone, also aus der Reserve in der eigenen Aufstellungszone deployen können, ohne Aktivierungstoken, schafft es Kavallerie zukünftig automatisch die gegnerischen Einheiten auf den Objectives zu chargen. Da in Clash for Kings ja auch die Objectives, also die Objective-Token komplett eingenommen werden müssen. Und na gut, der Objective-Token ist 40 mm groß. Das heißt, dass man, na gut, eine 2 würfeln muss. 1 bis 2. 12 Zoll auseinander. Ja, wird knapp. Also je nachdem, da die Kante vom Base ja am besten auch noch ein bisschen rüber muss, wird man wahrscheinlich mit, na gut, mit Drehen sowieso, also wird es wahrscheinlich auf einer 1 hinauslaufen, dass man mit einer 1, mit einer gewürfelten 1 beim Charge den Gegner, an den Gegner rankommt. Das ist mächtig. Allerdings ist es nur eine Mission. Und da es ja in Zukunft einen Pool geben soll an Missionen, kann man sich zwar auf diese eine Mission vorbereiten, aber ich denke, es bringt nichts. Eine Mission aus 6, eine Liste für eine Mission aus 6 ist, denke ich, nicht so prall. Ansonsten kann ich nur sagen, wir müssen jetzt abwarten, was kommt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Missionen so schon fast final sind, dass dort maximal noch kleine Änderungen geben wird. Und das Missionspaket uns wahrscheinlich noch im September ereilen wird. Das große Update 1.5 mit den Regeländerungen, also nicht nur in Missionen, sondern allgemeine Regeländerungen und eventuell auch Einheitenanpassungen, wird dann eben entsprechend Ende Dezember oder Anfang Januar kommen. Da müssen wir uns überraschen lassen und ich denke, eine genaue Aussage, wie sich das Spiel entwickelt, kann man dann erst im Januar treffen und wie es sich entwickelt hat, dann entsprechend erst nach einigen Spielen und Turnieren irgendwann Mitte 2020. Ich blicke auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft. Die Missionen, die neuen Missionen und die Regeländerungen an den Missionen machen das Spiel deutlich interessanter, deutlich herausfordernder und ja, die Spiele werden spannender werden. Man muss mehr denken, man muss mehr taktieren, man muss mehr manövrieren. Ich habe nichts Negatives, also es ist in allen Punkten eigentlich eine Verbesserung. Die Spiele werden besser. Das ist meine Meinung und wir werden sehen, wie es kommt. Ich hoffe, es kommt bald. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Man hört sich dann hoffentlich im dritten Teil. Gehabt euch wohl. Tschüss.